Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch hier beim Südnordfunk der IZ3W Magazinsendung. Heute geht es um Internationalismus und zwar um Internationalismus in 4 Jahrzehnten bei Radio Dreieckland. Winter 1981. Es liegt viel Schnee in den Vogesen. Mike füllt Tee mit Rum in die Thermosflasche, zieht 2 Paar warme Unterhosen über die Jeans, dicken Pullover, wasserdichten Parka, Zipfelmütze, Wollhandschuhe. Um 17.30 Uhr trifft er sich mit Charlie vor dem Buchladen. Hast du die Kassette dabei? Wie lang ist die denn? Was? Eine Dreiviertelstunde und nur Friedensgedudel. Die 2 fahren los, nach Breisach, zur Grenze. Den Rucksack mit den Sendeutensilien aus dem verschneiten Vogesendörfchen abholen, dann hoch bis auf 1000 Meter.
So schreibt der Autor Karl-Heinz Krieger in der 9. Ausgabe der Kulturzeitschrift im Dreieckland im Sommer 1984. Der Titel »Freies Stimmchen in der Region im Wandel der Zeit vom Piratensender zum bürgernahen Lokalradio«.
Es läuft wie geschmiert. Antenne aufbauen, Batterien, Rekorder und Sender zusammenschließen. Und los geht's. Hier ist Radio Dreieckland auf 102 Megahertz. Studio Freiburg, Kaiserstuhl und Markgräflerland mit der Donnerstagssendung.
Schon damals schaute man also auf die Geschichte des Senders. Dieses Jahr feiert Radio Dreieckland 40 Jahre freie Radiogeschichte. Von 1977 bis 1980 nannte es sich Radio Wert Fessenheim. Bis 1988 sendete RDL ohne Lizenz als Piratenradio. Zur Erinnerung. Am 4. Juni 1977 wird die erste Sendung von Radio Wert Fessenheim ausgestrahlt. Und zwar von einem Platz um einen besetzten Atomstrommasten. Gesprochen wird Französisch, Deutsch und Alemannisch. Antenne Freiburg von Radio Wert Fessenheim sollte bald regelmäßig über den Wiel-Prozess in Mannheim berichten. Die Geschichte des Senders ist eng mit der Widerstandsbewegung gegen das geplante KKW Wühl in der Rheinebene am Fuße des Kaiserstuhls verbunden. Wie auch mit der Anti-Atom-Bewegung überhaupt. Wenig später waren die Häuserkämpfe in Freiburg Anlass für die Radiopiraten, Lügen der bürgerlichen Medien aufzudecken. Radio Wert Fessenheim verstand sich ein Stück weit als Sprachrohr der politischen Bewegung dieser Zeit. Die Kulturzeitschrift im Dreieckland schreibt: Die Bewegungen kamen und vergingen, einige Wellen schwappten hoch, andere fielen schnell wieder in sich zusammen. Und irgendwie und irgendwo existierte dann weiterhin das freie Radio.
Wir schauen heute ein wenig zurück auf diese vergangenen 4 Jahrzehnte. Allerdings geht es im Südnordfunk natürlich weniger um die lokalpolitischen Kämpfe. Es geht vielmehr um die Frage, wie wurde die internationalistische Bewegung bei Radio Dreieckland gelebt? Welche Themen poppten da eigentlich auf und welche wurden gesetzt? Wie war auch der internationalistische Alltag bei Radio Dreieckland, also der Austausch mit MedienaktivistInnen im globalen Süden, mit MigrantInnen auch hier in Freiburg? Ja, und nicht zuletzt geht es um die Frage, wie hat der gelebte Internationalismus das Verständnis des freien Radios geprägt?
Ich begrüße hier jetzt im Studio 4 alte und junge Hasen und Häsinnen von Radio Dreieckland, sagen wir es mal so. Michael Kathäuser, du hast relativ früh schon angefangen, beim Radio mitzuwirken und Sender aufzubauen. Dann begrüße ich Clemens Hauser, der vor allen Dingen für die Sendung in anderen Sprachen auch so mit den Impuls gegeben hat. Die Birgit Huber ist auch da. Birgit, du bist sehr viele Tage im Radio bis heute. Hast früher ein größeres Projekt mit IKX nannte sich das Projekt, Interconnexiones, maßgeblich mitgestaltet, organisiert und darin so deinen Anfang der Radiogeschichte hier, glaube ich, auch gefunden.
Genau.
Ja, und nicht zuletzt Fabian Kern. Wir arbeiten im gleichen Gebäude. Du bist bei Cobra, das ist die Brasilien-Kooperative, und bist aber auch so im, ich würde sagen, Radioaktivismus im Austausch auch mit einigen lateinamerikanischen Ländern jetzt eher so in den letzten vielleicht 5 Jahren ziemlich unterwegs gewesen.
Genau.
Von daher, ich hoffe, das klappt. Wir vertreten hier 5 Jahrzehnte. Michael, du bist, wie gesagt, einer der Ersten, die auch angefragt wurden, damals zu der Zeit Sender aufzubauen. Man sprach ja damals sehr gerne von Piratensendern. Das war so ein Stück weit auch ein Wort, mit dem sich Radio Dreieckland immer wieder, ich glaube, gerne identifiziert hat, beziehungsweise auch von anderen identifiziert wurde. Es war so die Zeit in den 70er, Anfang der 80er Jahre. Kurz zur Erinnerung, das war eine Zeit, in der internationalistische Gruppen in Nicaragua tätig waren, in El Salvador, Waffen für El Salvador, eine große Kampagne. Einfach nur mal, um noch so die Zeit für unsere Hörerinnen in Erinnerung zu rufen. Dann auch 84, da begann der Kampf der PKK in der Türkei. Was war noch? In den 90er Jahren kam dann der Golfkrieg. Also es war einfach sehr, sehr viel in Bewegung. Gerade in Lateinamerika waren sehr grausame Diktaturen. Nicht zuletzt auch mit Unterstützung von europäischen Regierungen, vor allen Dingen aber auch von den USA, etabliert worden. Und es galt so ein bisschen, viele Leute haben sich mit dortigen Widerstandsgruppen solidarisiert und in diesem Feld gearbeitet. Und in dieser Zeit gab es Anfragen, Sender aufzubauen. Welche Länder waren das? Wer ist da eigentlich auf Radio Dreieckland zugekommen?
Es waren Anfragen aus der ganzen Welt, kann man sagen. Also das lag ja auch daran, dass Radio Dreieckland war ja schon ein internationales Projekt eigentlich. Schweiz, Frankreich, Deutschland, hier im Grenzbereich. Und es war erfolgreich und bekannt auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit bekannt, kann man sagen. Die ersten Anfragen kamen in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Da gab es Anfragen aus europäischen Ländern, aus Projekten von europäischen Ländern, zum Beispiel Türkei, Malta oder Polen. Das waren jetzt 3 Projekte, die dann auch später realisiert wurden. Dann gab es Anfragen aus Afrika, aus Lateinamerika und aus anderen Regionen der Welt, und da gibt es auch eine ganze Reihe von Projekten, die dann auch realisiert wurden, also wo wir Gruppen beraten haben und auch technisches Material geliefert haben zum Aufbau von Radiosendern.
Warum eigentlich Radios aufbauen, warum nicht Zeitschriften drucken?
Radio war damals was Neues, das war ein neues Medium, was jeder kannte vom Radio hören, aber nicht vom selber Radio machen. Und damals war die Zeit in den Anfang der 80er Jahren, konnte man preiswerte Sender bauen oder kaufen. Das man brauchte eigentlich, um Radio zu machen, mit wenig Aufwand einen Sender in Backsteingröße und eine Antenne und Kabel und ein Kassettenrekorder und ein kleines Mischpult und ein Mikrofon und eine Autobatterie oder eine Steckdose. Und damit konnte man, damals wurde das gemacht, konnte man eine Stadt wie Freiburg erreichen und noch das Umland. Also man konnte mit wenig Aufwand eine riesige Zuhörerschaft erreichen. Und es war viel billiger, wie jetzt eine Zeitung zu drucken. Und man war auch mobiler. Also eine Zeitung konnte, ja, die Druckmaschine konnte beschlagnahmt werden. Ein Radio konnte nicht so einfach beschlagnahmt werden, wenn man mobil gearbeitet hat.
Ich glaube, dazu kommt auch, dass die Befreiungsbewegungen ja zum Teil auch Leute mobilisieren wollten und mussten, die gar nicht lesen und schreiben konnten. Ja, es gab relativ viele Analphabeten, auch noch in der Türkei zum Beispiel. Und da ist Radio halt ein super Medium einfach, ne, weil man einfach sprechen kann und zuhören.
Das war speziell für die Dritte Welt, die ja auch nicht übersättigt war mit Medien. Wir waren ja damals schon übersättigt. Wir hatten ja Fernsehen, Zeitschriften und alles Mögliche. Aber dort war ein Nachholbedarf da, auf jeden Fall. Und die Kontakte, die wir dann bekommen haben zu verschiedenen Projekten, also die Kontakte zu ferneren Ländern kamen vor allem auch über Organisationen in Deutschland, die sich mit der Dritten Weltarbeit befasst haben, über engagierte Einzelpersonen, über grüne Parlamentarier, die haben auch Kontakte, auch Anfragen bekommen, die sie dann an uns weitergeleitet haben. Wir haben uns dann hier getroffen mit Vertretern von diesen Dritte Weltorganisationen. Die haben zum Teil dann auch Vertreter von dem entsprechenden Land mitgebracht, von vor Ort. Und manchmal, bei manchen Projekten, musste man sich auch erstmal kennenlernen, welches Land und was geht da ab. Und man musste dann manchmal auch noch selber Informationen einholen, zum Beispiel bei dem Ogaden-Projekt. Sind wir, glaube ich, damals zur Aktion Dritte Welt gegangen und haben nachgefragt, was wisst ihr eigentlich über Ogaden, was geht da gerade ab und welche Seite gegen welche Seite kämpft und wer ist gut und wer ist böse.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch heute viele Leute nicht auf Anhieb jetzt das verorten können, wo in der Welt das überhaupt ist, Ogaden.
Ja, Ogaden ist der Ostteil von Äthiopien, auf der Landkarte so ein Zipfel nach Osten, wo 5 Millionen Ogadenis wohnen, die ursprünglich Somalis waren und die unterdrückt wurden von der äthiopischen Zentralregierung. Und die hatten damals auch den Wunsch gehabt, die kamen nach Freiburg oder hier waren, auch haben welche gewohnt, und die wollten einen Radiosender haben und dort in der größten Stadt dann ihre eigenen Forderungen auch zu veröffentlichen.
Das heißt, es sind ExilantInnen oder
Exilanten,
wie auch immer,
die hier
auf
waren,
euch hier zugekommen.
Die aber noch alle Kontakt haben mit ihrer Heimat.
Du hast noch eine ganze Reihe anderer Länder mal genannt, wo ich mich frage, gibt es da noch Kontakte? Ist da was von übrig geblieben? Ich habe mal gehört von Südafrika, von Neukaledonien, was ja auch heute noch ein französisches Département Outre-mer ist, von Suriname, von Nicaragua, El Salvador, im Iran wart ihr überall? Warst du
nein,
überall?
Ich war ja hier im Radio Dreieckland für die Technik zuständig, und die Gruppen, die hier uns besucht haben, die wollten ja wissen, wie macht man Radio, also wie macht man das organisatorisch? Natürlich war auch die Technik eine wichtige Frage, weil ohne Technik kann man kein Radio machen, ohne Sender kann man kein Radio machen. Und ich selbst war jetzt bei 3 Projekten vor Ort auch dabei. Da habe ich mich dann so begeistert, dass ich da gesagt habe, ja, da gehe ich hin. Und das eine Projekt war Radio Galibi in Suriname, Lateinamerika. Das war 1993 bis 1995. Da war ich mit einer Kollegin von hier, mit der Sonja, die kennt vielleicht noch jemand, die auch mal Technik hier gemacht hat. Waren wir 9 Wochen insgesamt dort und haben eine komplette Radiostation aufgebaut für die nationale Indianerorganisation von Suriname und haben dann einen 25 Meter hohen Sendemast gebaut aus dem Nichts, ein Haus gebaut und ein kleines Studio gebaut und die Sendeanlage, und haben noch 3 Workshops gegeben auf Englisch. Wie mache ich Radio, wie finanziere ich es und wie mache ich ein Wochenprogramm, und noch einen Techniker ausgebildet dort, der dann die Studiotechnik übernommen hat. Dieses Radio gibt es immer noch. Das ist eines der ganz wenigen, wo ich noch Kontakt habe.
Wenn ich das so höre, aus dem Nichts und Workshops gegeben, Englisch gegeben, die Technik mitgebracht, dann würde ich tatsächlich aus der heutigen Perspektive fragen, es hört sich sehr nach so einem Entwicklungshilfe-Kontext fast an. Clemens, du warst mit Michael zusammen in Malta. Auch dort wurde ein Sender aufgebaut. Um was ging es euch denn da? Und warum habt ihr euch darauf eingelassen, auf das Projekt?
Naja, das ist so in den 90er Jahren bin ich, wie viele, die hier Radio gemacht haben, natürlich, auch wenn ich in Urlaub gegangen bin, mit dem Rekorder unterwegs gewesen, habe Interviews gemacht und habe darüber berichtet und habe dann jemand von einer ökologischen Bewegung kennengelernt auf Malta, von der Alternativa Democratica, die sich mit Vogelschutz zuerst mal beschäftigt hatten und dann andere Themen gefunden haben, weil es eben auf Malta 2 dominierende Blöcke gibt, nämlich die Labour Party, sozialdemokratisch, weil das war ja eine britische Kolonie, und die Konservativen, und dazwischen war kein Platz, weder in den Parlament oder Gemeindeparlamenten und auch natürlich nicht in den Medien. Und nachdem ich ihn also interviewt hatte, den Xavier von Alternativa Democratica, hat er sich natürlich auch für dieses Radio interessiert und es hat sich herausgestellt, dass sie schon ein bisschen experimentiert hatten mit Radio und was dann dazu geführt hat, dass quasi in einem ganzen Wohnblock die Leute nicht mehr Fernsehen gucken konnten, weil sie da Schwierigkeiten hatten, dann das alles richtig einzustellen. Und es war ihnen aber klar, sie brauchen ein Medium, das wie Birgit und Michael vorher gesagt haben, also einfach ist, das gut funktioniert, das leicht zugänglich ist und das Radio ist einfach perfekt für solche Situationen. Und daraus ist dann sozusagen die Anfrage entstanden, könnt ihr uns unterstützen? Und das hat dann dazu geführt, dass Michael und ich dann für eine Woche auf Malta waren und sowohl bei der technischen Infrastruktur behilflich waren, als auch bei der Aus- und Fortbildung und den Überlegungen, wie man so ein Programm macht, weil viele dort auch den Wunsch hatten, gleich ein 24-Stunden-Programm gemacht, zu machen. Und wir gesagt, naja, das ist nicht ganz so einfach. Und so war das quasi eine Aufbauarbeit für so ein Radioprojekt. Dieses Radio hat dann in Valletta in der Hauptstadt seinen Sitz gehabt und war quasi das Sprachrohr dieser Alternativa Democratica. Hat dann nicht lange gehalten, ist dann irgendwann aufgegangen, aufgekauft worden. Aber auch einige Leute aus dieser Zeit, die gibt es noch, die machen Zeitung inzwischen. Kann ich noch ganz kurz was zu der Entwicklungshilfe sagen, von der du vorher gesprochen hast? Weil ich meine, Radio Dreieckland ist auch durch Entwicklungshilfe entstanden, nämlich aus Italien genau genommen. Weil, oder, ohne auch Hilfe aus Italien, die schon weiter waren mit kleinen Sendern, wäre vielleicht auch Radio Dreieckland nicht auf die Idee gekommen und die Leute, die damals ein Medium gesucht haben, um ihre Informationen über die Atomkraftwerke, die am Rhein gebaut werden sollten oder wurden, rüberzubringen, das war ein Anstoß zu sehen, was in Italien passiert mit den Radios dort.
Die anderen Sender, diese vielen kleinen, man hat ja manchmal 7 Sender gehört in den Vogesen oben, alle auf verschiedenen Frequenzen, die wurden selbst gebaut von Leuten aus dem Elsass, diese Sender, ja.
Die Musik, die wir gerade gehört haben, ist ja auch historisch. Ihr könnt da mit Sicherheit besser was zu sagen, wie ich das kann, Michael.
Das war die Erkennungsmelodie von den ersten Sendungen aus dem Jahre 1979 von der Freiburger Redaktion.
Eine bretonische Gruppe, die damals en vogue war.
Und man hatte diese Frequenz eingestellt und hat quasi gewartet, jetzt kommt das Gefiedel, jetzt sagen Sie was. War ja immer nur kurz, was da gesagt wurde.
Das war damals genau. Auch einfach, weil es gab nicht viel auf dem Frequenzband. Da gab es die staatlichen Sender und sonst gab es eigentlich gar nichts. Insofern war das natürlich deutlich einfacher als heutzutage.
Um jetzt nochmal so auf den internationalen Aspekt zu kommen, du warst auch in Ankara.
Ja, ich war auch in Ankara.
Habt ihr da auch vom Berg her gesendet? Oder was?
Nein, das war ein legales Radio, damals noch. Das war Anfang der 90er Jahre. Das war ein Projekt, was über einen türkischen Journalisten und Kameramann lief. Mit dem habe ich mich dann zusammengetan und wir sind in die Türkei gereist und haben in Ankara ein großes Radio aufgebaut, aus dem politischen, kulturellen Umfeld der Aleviten. Die Aleviten wurden ja damals auch verfolgt von der türkischen Regierung. Da gab es auch dieses Massaker in Sivas, wo 30 Aleviten verbrannt sind, wo ein Haus angezündet wurde und Intellektuelle umgekommen sind. Und die haben dort einen großen Radiosender in Ankara gebaut. Und da hat der Yüksel, so hieß er, und ich, wir haben dieses Projekt technisch gemanagt. Das war spannend, weil da war gerade Ramadan in der Türkei und wir mussten ja Material kaufen, Holzplatten für Studiotische und Antennenmaterial, Eisenrohre und alles. Und das war schon interessant, das hinzukriegen in 2 Wochen. Also es hat tatsächlich länger gedauert. Und parallel dazu habe ich noch bei einem anderen kleinen Radio, was im gleichen Haus war, noch die Technik überholt. Das war ein Radio, was vergleichbar ist mit Radio Dreieckland. Also auch so ein kleines Community-Radio, wo auch viele oppositionelle Gruppen zu Wort kamen. Und dieses Radio muss schon seit Jahren verboten sein. Und dieses andere alevitische Radio, weiß ich nicht, ob das noch existiert.
Kleine Radios, Bürgernähe, das war ja auch so ein Schlagwort von Radio Dreieckland. Radio Dreieckland hat ganz am Anfang auf Französisch, Deutsch und Alemannisch gesendet. Sehr schnell kam dann aber auch die Idee auf, Clemens, ich glaube, die hast auch du wesentlich mit unterstützt, mehrsprachige Sendungen bei Radio Dreieckland zu fahren. Wie kam es dazu? Wo kam dieser Anstoß her? Und wie hat sich das dann am Anfang auch realisiert? Also sind da Leute auf euch zugekommen, keine Ahnung, Exilantinnen aus Äthiopien, oder seid ihr auf Gastarbeiter-Communities zugegangen? Also wie kamst du zu diesen Sendungen in anderen Sprachen?
Okay, also ich bis 87 war ich ein Hörer von Radio Dreieckland und danach war ich dann auch machend dabei. Es gab schon in der illegalen Zeit Radiosendungen in anderen Sprachen, also zum Beispiel Portugiesisch. Das waren aber nur sehr sporadische Sendungen in anderen Sprachen, weil es natürlich auch für viele Migrantinnen und Migranten ein bisschen heikel war, sozusagen bei einem illegalen Sendeprojekt mitzumachen, weil bei ihnen möglicherweise das Schwierigkeiten für einen Aufenthaltsstatus hätte bedeuten können. Insofern begann die Sendung in anderen Sprachen so richtig im Gruppenradio, das dann installiert wurde, nachdem ja Radio Dreieckland hatte mit der Lizenzierung ja erstmal nur 4 Stunden am Tag, glaube ich, gehabt, und nur Walibalische Zeitung, die sich aus Konkurrenzgründen ja auch um die Lizenz beworben hatte, dann sozusagen das Handtuch geschmissen hatte, ist Radio Dreieckland zu einer vollen Frequenz gekommen. Dadurch gab es auch Sendeplatz. Und im Gruppenradio vor allem gab es neben den Redaktionen, die abends und am Wochenende gesendet haben, Platz für einzelne Initiativen, muttersprachliche Sendungen, die auf Italienisch, auf Spanisch, auf Türkisch gesendet haben. Und die große Debatte kam dann eigentlich auf, als sozusagen auf den Samstagsendeplätzen vor allem so ein bisschen das Redaktionssterben einsetzte, als die Sendungen wie Hintere Mond aus Mülheim oder andere sozusagen gesagt haben, wir können das nicht mehr aufrechterhalten, die Sportsendung Leibesübungen bei Radio Dreieckland auch aufgehört hat. Und dann war die Frage, was passiert mit diesen Sendeplätzen? Und das war schon eine interessante Debatte, weil das die Frage war, der politische Anspruch des Radios war, es dort so gutes linkes Radio zu machen, und es war andererseits klar, dass wenn man möchte, dass Sendungen in anderen Sprachen einen Raum bekommen, sich entwickeln können, gehört werden können und gemacht werden können, weil da sehr viele Werktätige einfach auch in den Gruppen dabei waren, dann braucht das Sendeplätze, die das ermöglichen, und das waren die am Samstag und Sonntag. Und da gab es wirklich heftige Debatten, ob Radio Dreieckland das wirklich möchte, ob der Stellenwert so hoch ist, weil die Sendungen am Anfang auch keinen Redaktionsstatus hatten. Das heißt, das waren sozusagen Gruppen, die relativ frei und auch relativ frei vom Redaktionsstatut vor sich hin senden durften und da auch keine Diskussionen miteinander stattfanden. Nachdem dann tatsächlich relativ knapp auch eher entschieden wurde, also diese Sendeplätze am Wochenende, die frei wurden, auch mit den Sendungen in anderen Sprachen zu besetzen, haben sich diese Sendungen auch entwickelt. Also dass es jetzt dann auf 15, 16, 17 verschiedene Sprachen gekommen ist, dass die Sendungen in anderen Sprachen ein fester Bestandteil, ich finde auch ein Herzstück des Radios sind. Das war eine sehr schwierige, sehr heftige Debatte, das war keine Selbstverständlichkeit. Und ich denke, dass diese Sendungen in anderen Sprachen auch deshalb so einen großen Stellenwert verdienen, weil es noch viel schwieriger ist für eine kleine Community, ob sie jetzt aus dem Iran, aus der Türkei, die schon größer ist, oder aus Eritrea kommt, Möglichkeiten zu finden, wo sie ihre Themen für die Community in der Senderegion veröffentlichen können, unglaublich wichtig sind. bei den Sendungen in anderen Sprachen weiß ich selber, es gibt Fälle, wenn die iranische Redaktion am Samstagvormittag auf ein Fest am Samstagabend oder am Sonntag hingewiesen hat, dann waren da 150 Leute. Das war quasi die Hälfte der iranischen Community, die da zusammengekommen ist. Und das einzige Verbreitungsmedium war Radio Dreieckland.
Eine Herausforderung war ja wahrscheinlich, du nanntest schon die Redaktionsstatuten eines linken, dezidiert politischen Radios. Mhm. Die Herausforderung war ja wahrscheinlich insbesondere mit antinationalistischen, antirassistischen, antisexistischen Orientierungen umzugehen. Also inwieweit konnte man das überhaupt hören, ob sich diese Redaktion in anderen Sprachen oder Sender in anderen Sprachen daran gehalten haben? Und wenn ihr das Gefühl hattet, wenn nicht, wie dann damit umgehen? Ich stelle mir das nicht einfach vor.
Ja, das gilt eigentlich ja für das Gesamtradio. Also diese Debatten, wir hatten ja Sexismusdebatten genauso wie Nationalismus, wie Semitismusdebatten hier im Radio. Es gab Radiobesetzungen. Also die Debatten hatten wir mit dem gesamten Radio. Bei den Sendungen in anderen Sprachen ist es, wie du sagst, also wir wissen nicht, wir verstehen nicht alle Arabisch, Türkisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, um Kurdisch, um zu verstehen, was dort gesendet wurde. Wir wissen nicht, ob da jetzt Gewinnspiele stattfinden, ob dort die grauen Wölfe irgendwie mitsenden, ob Propaganda in diesen Sendungen gemacht wird. Wenn wir davon gewusst haben, haben wir miteinander gesprochen. Es gab auch Fälle, wo zum Beispiel jetzt in der albanischen Redaktion die Nationalhymne rauf und runter gespielt wurde, nämlich die deutsche. Oder wo es abfällige Bemerkungen gegen Homosexualität gab, gegen die Redaktion, die nach ihnen gesendet hat. Das sind natürlich Themen gewesen, wo wir gesagt haben, das geht nicht. Und wenn wir keinen Weg gefunden haben im Dialog miteinander, dann kam es tatsächlich auch zu Sende- und Mikroverboten. Wobei für mich das Wesentliche war, dass wir miteinander ins Gespräch gekommen sind, weil natürlich gibt es da auch so Machtverhältnisse, sage ich jetzt mal, der Redaktion, der Vollversammlung. Wir sind an unterschiedlichen Ausgangspositionen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Redaktionen sich auf diese oder andere Weise mit dem Thema beschäftigen oder auseinandersetzen. Und das gehört in die Debatte mit rein. Das waren sehr schwierige und sehr heftige Debatten.
Raíces nómades. Raíces nómades. Raíces nómades. Raíces nómades. Raíces nómades.
Da haben wir jetzt gerade einen Jingle gehört von der Sendung Raíces Nómades. Eine Sendung, hauptsächlich spanischsprachige Sendung, aber nicht konzentriert auf ein lateinamerikanisches Land, sondern da machen halt auch Leute aus verschiedenen Ländern mit. Es gibt eine ganze Reihe von Sendern in anderen Sprachen nach wie vor bei Radio Dreieckland, eine absolute Stärke. Ich habe mit Victoria Ballon gesprochen, die das so ein bisschen koordiniert, die heute leider nicht kommen kann, und habe sie gefragt, was bedeutet es eigentlich, eine Sendung in anderen Sprachen zu machen? Was bedeutet das für die Leute und wer hört zu?
Wir haben jetzt aktuell 23 Sendungen in 20 Sprachen. Es ist im deutschsprachigen Raum, soweit ich weiß, ein Rekord. Das ist ein sehr lebendiger Prozess, der läuft gerade. Und was es zeigt in der Zeit, wo man oft darüber spricht, dass nicht kommerzielle, freies Radio ein bisschen in der Krise sind oder bestimmte Formate sterben aus und so weiter. Bei uns ist gerade Schwung und die Menschen wollen nicht nur ihre Sprache sprechen, sie wollen ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihr Selbstbild, wie sie sich selbst sehen, entgegenstellen dem, was die Medien uns zeigen. Bei uns, ich kann jetzt Anzahl nicht sagen, aber sehr viele sind professionelle Journalisten, die in ihrer Länder, wo sie herkommen, schon journalistisch gearbeitet haben. Für die bedeutet es natürlich viel. Ich habe jetzt eine neue Redakteurin gerade eingeführt in Radio und die hat bei uns Praktikum gemacht und die ist Geflüchtete aus Togo. Und die hat mir ein paar Mal gesagt, mit praktisch wirklich fast Tränen in den Augen, dass sie ihr Leben zurückbekommt, dass war total viel, was sie gemacht hat, um im Togo-Journalistin zu sein, total viel geopfert auch. und dass ich hier nicht nur diese einfacheren Jobangebote bekomme, die wahrscheinlich auch gut sind, aber nicht Sinn ihres Lebens ausmachen. Das ist natürlich ganz toll und das, dafür Respekt für freies Radio. Das betrifft mich übrigens auch. Ich habe auch diese Geschichte gehabt, wo ich gedacht habe, oh ja, was mache ich hier in Deutschland eigentlich? Und dann ziemlich bald habe ich Radio Dreieckland gefunden und war wirklich sehr glücklich. Anderer Aspekt ist natürlich, dass die Leute auch von anderen Berufen oder von anderer Sozialisierung auch nicht unbedingt die Leute, die offiziell höheren Schulabschluss haben, aber trotzdem in ihrer Sprache leben, weil es gibt viele Leute, für die Sprache so wichtig ist wie Singen für manchen oder Tanzen, die können ihre Sprache weiter ausleben. Das ist total wichtig und das schadet natürlich Deutsch überhaupt nicht. Alle diese Ideen, dass die Leute sich schlechter integrieren, wenn sie ihre Muttersprache sprechen, das ist natürlich Quatsch. Das glaube ich, muss ich hier nicht lange erzählen. Mhm. Okay, Sprache und länderübergreifend. Erstmal gibt es mehrere mehrsprachige Sendungen. Ich nenne nur diese Radio aus, von einer Singapur-Mädchen, die auch Mandarin, Englisch und wie heißt das, Kantonesisch gemacht wird. Die Sendungen von Radio Echt, die manchmal ukrainisch, russisch sind. Da sind ja, die, ich glaube, in der persischen Sendung wird oft Deutsch gesprochen. In afrikanische, neuafrikanische Sendung, Swahili und Englisch und so weiter und so fort. Erstens das. Zweitens, in Races Nomades, soweit ich weiß, gibt es viele Kooperationen transkontinental mit Valparaíso, wo ihre Sendung dort in Community Radio gespielt ist und umgekehrt. Was aber unsere Themen auch betrifft, zum Beispiel in Radio Ech auf Deutsch, machen wir manchmal Sachen auf Englisch, manchmal die Sachen über Asien, über indische Literatur. Einfach alles, was uns interessant ist. Es geht nicht die ganze Zeit um Russland. Ich habe, soweit ich Spanisch verstehe, mal in Races Nomades etwas über Israel gehört. Ich glaube, es gibt viele, so diese jetzt Kooperationen, Afghanisch, Persisch und Poja, wo eine neue afghanische Redakteurin jetzt zusammen mit persischem Redakteur über diese beiden Länder gesprochen hat. Bei Deutsche Welle zum Beispiel sagt man, das sind drei Sprachen. Bei uns heißt es eine Sprache. Ist das nicht landesübergreifend, Gorosche? IKX-Sendungen übrigens war für mich auch sehr sprach- und landübergreifend. Das war ein Projekt von Radio Dreieckland vor Jahren und das war für mich eine tolle Schule, weil vorher habe ich hauptsächlich nur Russisch Sendungen gemacht, was für mich auch eine riesige Freude war. Wir haben eine super Redaktion gehabt. Diese Art Russisch zu sprechen, Russisch zu sein, total gefeiert. Aber dann hat mich Carmen, die damals in IKX gearbeitet hat, eingeladen, in einem internationalen Projekt teilzunehmen. Und das war Anfang für mich wirklich von zweites Leben, weil ich bin nicht so 100% glücklich, weder mit Deutschland noch mit Russland gewesen damals, jetzt noch weniger. Und das war klasse, eine große Welt, dass man international arbeiten kann. Das war eine eigentlich eine Schule von Radio Dreieckland. Und ich bedanke diese Schule auch mit ganz tolle Freundinnen, mit Carmen und Lorena. Sind wir jetzt auch mit Lorena transnational verbunden, die ist in USA. Und mit Carmen arbeiten wir in einer Zeitung.
IKX, das hat Victoria genannt. IKX, da hast du auch sozusagen deinen richtigen Radioeinstieg hier gefunden, Birgit. 1992, glaube ich, ging das Projekt los. Das Ziel war eine internationalistische Berichterstattung und ein Austausch auch von Informationen und Sendern zwischen Europa und Lateinamerika. Auch ihr habt mit 5 Sprachen angefangen. Was war das eigentlich für eine politische Atmosphäre damals in der Zeit, als dieses Projekt aus der Taufe gehoben wurde?
Oh, also 1992, die Sowjetunion ist zerfallen. Es waren die Brandanschläge in Solingen, in Hoyerswerda, in Rostock. Deutschland war wirklich im Aufruhr. Das Thema Flüchtlinge und Migrantinnen war ganz, ganz hoch im Kurs, zwangsweise dadurch. Es kam dann Ruanda 1994, der Jugoslawienkrieg ist losgegangen. Also der Golfkrieg war gerade zu Ende 1991. Man kann sagen, es war international einiges los. Und innerhalb Deutschlands würde ich sagen, die 90er waren das Jahrzehnt der Identitäten, wo es auch ganz viele sich definiert haben als Migrantin, als Frauen, als Schwule, als irgendwas und Emanzipationsbewegungen losgetreten haben. Und
ja, und das war auch die Zeit, als die 500-Jahr-Feier, also 500 Jahre Kolonialismus, genau. Das wurde ja in Europa teilweise auch sehr abgefeiert. Und genau in dieser Zeit seid ihr mit der Idee gekommen, ihr wollt einen Austausch und eine internationalistische Berichterstattung. Was hat das damals bedeutet für euch? Was wolltet ihr damit?
Also das Projekt bestand eigentlich darin, ein Netzwerk unter den europäischen freien Radios zu bilden und Programme auszutauschen. Man muss sagen, es gab ja damals eigentlich nur Radio Dreieckland und noch Radio Lora in Zürich, mit der man hätte auch was austauschen können. Die deutschen freien Radios waren gerade so am Entstehen. Und es gab auch keine Möglichkeit des Programmaustausches, weil es gab kein Internet. Programmaustausch bedeutete, du hast eine Kassette besprochen und hast die mit der Post irgendwo hingeschickt. Und das war genau unser Projekt. Wir haben gesagt, wir möchten internationalistische Sendungen, also Berichterstattungen über Dritte Weltländer, Trikont-Berichterstattung hieß das damals, heute sagt man der globale Süden. Diese Sendungen sollte IKX synchronisieren in andere Sprachen und zwar in 5 europäische Sprachen und anderen Radios in Europa zugänglich machen. Ja? Also die europäischen freien Radios sollten sich gegenseitig diese Sendungen zugänglich machen. Ja? Und das war verbunden damit, dass man eine große Kritik hatte am Mainstream der Trikont-Berichterstattung, gesagt hat, die ist Sensationslistung, die ist klischeebeladen, die ist rassistisch, exotistisch und die freien Radios machen das vermutlich alles besser. Das stellte sich dann recht schnell raus im Laufe des Projekts, dass es nicht unbedingt so ist, aber das so war der Ausgangspunkt und deswegen wäre es toll, sich diese Sendungen eben auszutauschen.
Das war ja schon so am Anfang von Radio Dreieckland eher so, dass man gesagt hat, in den bürgerlichen Medien oder in der Berichterstattung, da werden Sachen gar nicht genannt. Es gibt auch Lügen, die verbreitet werden. Und zu der Zeit, als Interconnexionis kam, sind einfach viele Bilder über den sogenannten Trikont auch so ins Wanken geraten, weil man sich auch mit Sprache auseinandergesetzt hat. Also nicht nur mit einer politischen Haltung gegenüber Solidaritätsgruppen, gegenüber Widerstandsbewegungen, sondern auch mit der Frage, welche Sprache habe ich eigentlich selber, in der ich über die anderen spreche? Welche Rolle habe ich auch da drin? Ja. So habe ich das verstanden. Da fehlt aber doch der Teil derer, über die gesprochen wird. Ja. Also wie habt ihr euch mit denen ausgetauscht?
Ja. Es war quasi vorgesehen, im dritten Jahr dann auch Kontakte mit Radios im Trikont aufzunehmen. Es fand schon im ersten Jahr ein AMAG-Kongress, das ist der Weltverband der freien Radios, statt. Traditionell fanden diese AMAG-Kongresse eigentlich immer irgendwo im globalen Süden statt, weil das von der Struktur her ein stark auf den globalen Süden zugeschnittene Verband war. Die Radios von dort waren in der Mehrheit, das haben nur wenige europäische Radios mitgemacht. Dort ist jemand hingefahren, hier von Radio Dreieckland, hat das Projekt Interconnexiones vorgestellt, ist dort auch sehr auf Interesse gestoßen, aber die haben gesagt, das ist komplett eurozentristisch, was denkt ihr euch? Ihr wollt euch gegenseitig austauschen über die Berichterstattung über die Dritte Welt und wir haben wir nichts zu sagen. Und damit hatten sie natürlich recht. Das war ein Denkfehler in dieser Konzeption des Projekts. Und wir Man muss sagen, das Projekt wurde schon 1989 angefangen zu konzipieren. Mhm. Also es war ein langer Vorlauf. Wir, die wir da damals gerade das Team waren, wir haben dann auch gesagt, okay, stimmt, richtig, war Fehler, dumm gelaufen. Und wir fangen jetzt von Anfang an auch Kontakte mit Radios in Afrika, Lateinamerika und Asien zu knüpfen und mit denen zu kooperieren, und so haben wir es dann auch gemacht.
Ja. Ein wichtiger Impuls war ja auch ein feministischer. Es waren wahrscheinlich viele Frauen am Projekt beteiligt, aber es ging eben auch um die Frage, wie werden Frauen im Alltag, im Leben aus dem sogenannten Trikont, ich komme da mal drauf zurück, dargestellt. Und dann kam diese Forderung auf, wir wollen Freiräume schaffen für eine Kommunikation von Frauen. Frauen sollen Kommunikation gestalten. Es gab auch diesen Spruch, wir sind bereit, das Patriarchat mit unseren Mikrofonen zu bekämpfen. Würdest du jetzt so im Rückblick sagen, dass es in gewisser Weise Impulse auch hier ins Radio gebracht hat, also in RDL selber Impulse gesetzt hat?
Ich glaube schon. Ne? Das Team damals von IKX, das waren alles Frauen, die so aus dem immer feministischen Internationalismus, aus den feministischen Soli-Bewegungen kamen. Und im Laufe der Jahre 92 bis 98 haben auch Migrantinnen aus vor allem Lateinamerika im Grunde das Projekt komplett übernommen. Zum Schluss war, glaube ich, nur noch eine bio-deutsche Frau dabei. Also wir kamen aber alle durchgehend aus diesem feministischen Kontext. Das hat natürlich auch was gesetzt. Ja. Wir haben zwei große Kongresse gemacht bei Interconexiones, die beide gemischt waren. Beim ersten waren 100 Leute, wurde auch in 5 Sprachen übersetzt. Beim zweiten waren es etwas weniger. Schon beim zweiten waren es mehr Frauen als Männer anwesend. Das haben wir in Zusammenarbeit mit der IG Medien veranstaltet, den Kongress, was Ungeheures war damals eigentlich für einen Medienkongress. Das gab es nicht, dass auf einem Medienkongress mehr Frauen als Männer sind. Und da wurde dieses, was du gerade zitiert hast, dieses Frauen schaffen Freiräume der Kommunikation, war ein Projekt, was von lateinamerikanischen Radiofrauen angestoßen wurde und auf diesem Kongress entwickelt wurde, was ein sehr, sehr tragfähiges Austauschprojekt tatsächlich geworden ist. Eigentlich das tragfähigste innerhalb von diesem Interconnexiones-Projekt. Da gab es auch heftige Konflikte im Laufe der Jahre, aber es ist trotzdem eigentlich das tragfähige Projekt gewesen.
Was fällt dir ein, was gab es vielleicht auch für einen Impuls oder was hast du damals gelernt über Sprache oder was auch immer von den lateinamerikanischen Kooperationspartnerinnen?
Ich erinnere mich daran, dass wir hatten einen IKX-Brief, der ist auch in 5 Sprachen erschienen, und da waren Artikel auch aus eben Lateinamerika oder aus verschiedenen Ländern von verschiedenen Radios, und dass wir zum Beispiel Artikel hatten aus Lateinamerika von Frauen, die immer über Sexo und Género geschrieben haben und manchmal sogar das Wort Gender benutzt haben. Wir wussten damals überhaupt nicht, was das bedeutet. Wir hatten das tatsächlich noch nie gehört. Wir haben, also Sexo Género gibt es im Spanischen und bedeutet eigentlich eben Geschlecht oder auch so eine Art soziales Geschlecht, die soziale Determinierung des Geschlechts. Und wir haben das nicht verstanden, wir haben alles einfach immer als Geschlecht übersetzt. Und wir haben es ja dann erst auf Deutsch übersetzt, dann wurde es in alle Sprachen übersetzt. Das heißt, es war dann für alle immer falsch übersetzt, bis wir irgendwann, weil es so gehäuft auftrat, dann mal nachgefragt haben und dann aufgeklärt wurden. Also das ist tatsächlich, ich glaube, auch beeinflusst durch die USA, ist diese Diskussion zuerst dort angekommen, bevor es in Europa angekommen ist. Übrigens waren die Frauen auch viel technikbegeisterter als wir hier. Hier herrschte eigentlich eine relative Technikfeindlichkeit. Ja. Und wir haben, also die haben darauf gedrängt, dass wir endlich mal per E-Mail uns austauschen, was da gerade so im Kommen war. Internet gab es noch nicht oder noch nicht so, dass man es hätte nutzen können. Aber die waren diejenigen, die gesagt haben, meine Güte, Leute, was schreiben wir uns hier Briefe? bringt euch mal auf den Stand. Ja, das war auch eine Initiative, die von dort kam tatsächlich.
Ja. Fabian, du hast deinen Freiwilligendienst in Brasilien gemacht bei Agencia Pulsar. Du warst aber auch in Costa Rica im Centro de Comunicación, hast mit denen Erfahrungen ausgetauscht. Was hat dich bewegt, zu freien Radios nach Lateinamerika zu gehen? Was hast du da mitgenommen?
Ja, in Lateinamerika war ich schon seit 2004 immer wieder am Reisen und habe dann mein Auslandssemester von der Uni auch in Costa Rica gemacht. Die Uni Freiburg hatte da damals noch eine Austauschpartnerschaft mit der Universität de Costa Rica. Und ich habe dort dann auch mein Praktikum gemacht beim Kommunikationszentrum Voces Nuestras. Die haben dort eine Radionovella gemacht über El Pueblo de Paso, also ein Dorf, das immer an der Südgrenze des jeweiligen Landes ist. Und wo halt in der Telenovela Geschichten von MigrantInnen erzählt werden. Und das wurde in ganz Zentralamerika, wurde die Radionovela ausgestrahlt. Und es war immer so gemacht, dass man sich eigentlich nicht festlegen konnte, in welchem Land das ist. Also jeder und jede hat irgendwie gedacht, in seinem Land spielt das alles. Ich habe dort eine Sendung gemacht zu Repräsentation von MigrantInnen in Radios in Costa Rica. Dort gibt es spannende Sendungen, wie zum Beispiel Beratung für MigrantInnen aus Nicaragua. Also ein Viertel oder ein Fünftel der Bevölkerung in Costa Rica kommt eigentlich aus Nicaragua, sind MigrantInnen. Und bin dann, habe bei Radio Dreieckland dann schon mitgemacht, als ich wieder zurückkam. Und dort ist dann ein Projekt aufgemacht worden, so ein Süd-Nord-Projekt von ASA, wo es eben mit Brasilien einen Austausch gab. Also Maike war vorher mit NPLA und der Agencia Pulsar im Austausch in Brasilien und hat dann das Projekt zu Radio Dreieckland mitgebracht. Und da bin ich und Sarah dann eingestiegen und haben 2013 dort in Brasilien mit der Agencia Pulsar gearbeitet, die die Nachrichtenagentur von AMARC sind, die ja vorhin auch schon erwähnt wurden. Also der Weltverband Freie Radios hat eine Nachrichtenagentur auf Portugiesisch und auf Spanisch. Und die einen sitzen halt in Rio und die anderen sind von Buenos Aires, Santiago de Chile so ein bisschen.
Also ein ziemlich intensiver Austausch, wo man vermutlich auch mit neuen Ideen von Formaten, mit Sprachmischungen arbeitet. Du hast dann den Podcast mitkreiert, einen zweisprachigen Podcast. Ich hoffe, ich verlese mich nicht. Plus eins Kaffee. Ich weiß nicht, wie sprichst du das aus?
Ja, die Idee ist unter dem Titel eigentlich Maijun Kaffee oder noch ein Kaffee. Also man trifft sich nochmal auf einen Kaffee und quatscht nochmal eine Runde über was denn jetzt los ist in Deutschland und Brasilien. Es ist ein zweisprachiger Podcast, eine Stunde lang. Wir versuchen also das Programm so zu gestalten, dass alle zuhören können, die entweder Deutsch oder Portugiesisch können. Es ist für diejenigen, die beides können, entweder ein bisschen langatmig oder man kann nebenher ganz gut abspülen oder so, weil dann ist nicht so schlimm, wenn man es auf Portugiesisch verpasst hat, hört man Sache auf Deutsch. Ich glaube, es ist auch sehr cool für Leute, die sich in eine der beiden Sprachen gerade ein bisschen reinarbeiten wollen. Wir machen das monatlich seit 2012 und suchen uns die Themen immer vorher über E-Mail aus und machen dann das. Anfangs haben wir es live gemacht, teilweise auch direkt. Jetzt haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, das immer vorzuproduzieren, weil es immer schwierig ist, dann 3, 4, 5, 6 Leute, die an den Sendungen teilweise mit beteiligt sind, mit Übersetzungen, terminlich so zu koordinieren, dass das dann auch klappt. Dass dann auch wirklich die Leitung steht und alle ihr Gerät so konfiguriert haben, dass man sich gegenseitig hört. Haben wir das jetzt lieber vorproduziert.
Dennoch, was technisch heute möglich ist, was zu zweit von Interkonnektion ist, noch nicht mal im Bereich des Denkens war. Es ist schon wirklich spannend.
4 Wochen hat es gedauert, bis so die Kassette dann mal irgendwann kam.
Ich kann mir vorstellen, dass bei so einer Live-Sendung dieses Ringen um die richtigen Worte, um Ereignisse oder Geschichten zu erzählen, teilweise vielleicht auch ganz spannend sind. Also weil ja genau das auch so ein Austausch darstellt. Wir hören kurz den Jingle von dem Podcast.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Café.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102,3 MHz. inteiro pelo Live Stream www.rdl.de e no podcast maisumcafe.de.vu.
Fabian, wenn ich an Medienaktivismus in Lateinamerika denke, dann fallen mir ganz schnell eben auch immer die sehr harten Repressionen dort ein, mit denen wir jetzt zumindest hier in Freiburg derzeit so in der Form, würde ich mal sagen, nicht konfrontiert sind. Es gibt zahlreiche Morde an UmweltaktivistInnen in verschiedensten Ländern. Gerade zur Zeit der Fußball-Männer-WM hat man auch in Brasilien wieder mitbekommen, wie stark Polizei gewalttätig gegen MedienaktivistInnen auch vorgeht. Auch zur Zeit der Olympiade war das wieder der Fall. Was würdest du sagen, was bedeutet das für dich auch inhaltlich für eine internationalistische Berichterstattung, so im Sinne von Solidarität?
Ja, wir können natürlich dort jetzt nicht direkt irgendwie einen Sender betreiben oder so. Wir unterstützen natürlich die Aktivistinnen und Aktivisten dort auch, indem wir das thematisieren. Ich war kurz nach diesem Austausch in Brasilien, bin ich auch noch durch Bolivien, Chile, Argentinien und Paraguay gereist und habe dort Radios besucht, habe den ein Handbuch für Audacity, habe ich in Spanisch übersetzt und habe das dort dann auch immer verbreitet, habe da Workshops gemacht mit denen zur Audiobearbeitung in freier Software. Und das Handbuch ist übrigens auch von Radio Dreieckland Umfeld entstanden, mit Andreas Klug und so. Ja, man kann natürlich immer wieder das thematisieren, aber wir können dort keine Sender betreiben in dem Sinne. Die Radios dort in Chile zum Beispiel, die ich besucht habe, die sind halt immer noch, die senden in einem Rechtsrahmen, der aus der Militärdiktatur noch entstanden ist. Also in vielen Ländern, sowohl Brasilien als auch Chile, gab es nicht so eine Art Zusammenbruch der Militärdiktatur, sondern immer eine Art Übergang, so eine Transition. Und gab es viel Straffreiheit, Mediengesetzgebung wurde gar nicht erst angegangen, das irgendwie zu verändern. Das heißt, das ist immer noch eine starke Verfolgung. Ich habe mich dann mit Aktivistinnen zu einem Kaffee getroffen, zu einer bestimmten Zeit, um dann irgendwie gemeinsam zu dem Keller zu gehen, wo das Studio ist und dann mal die Antenne zu besuchen, weil alles noch irgendwie völlig klandestin ist. Also die haben da noch völlig drakonische Strafen auf das Betreiben von einem Piratensender in diesen Ländern. Und die Fortschritte, die es gab in den letzten Jahren, zum Beispiel in Argentinien, gab es unter der Kirchner-Regierung ein relativ progressives Mediengesetz, das die Frequenzen gedrittelt hat, kommerziell, staatlich und Gemeinderadios. Ist jetzt auch wieder alles völlig am Rückdrehen mit der Regierung Macri, die jetzt rangekommen ist. Also es wurde vorher natürlich auch nicht alles umgesetzt, wie in diesem schönen Gesetz drinsteht. Das ist ja immer eine Sache, was steht im Gesetz, wie wird es umgesetzt. Aber auch dieses zarte Pflänzchen wird gerade von der konservativen Welle brutal zurückgeworfen. Also da ist gerade auch ganz viel wieder am Zurückdrehen an den Fortschritten, die es gab.
Ja, ich wollte gerne noch was sagen zu dieser Mais und Kaffee Sendung von Fabian. Und zwar, ich finde sie gerade deshalb auch so toll, weil sie eben nicht nur diese Repressionsthemen oder diese aktuellen Themen sozusagen auffasst, sondern auch Themen, ihr hattet schon sowas wie Fahrradfahren in Freiburg und in Rio oder Nacktsein hier und dort. Ja. Ich glaube, dass eben eine Radio, internationalistische oder internationale Radioberichterstattung eben nicht nur aus diesen aktuellen Dingen bestehen darf, und das war auch ein großes Thema bei IKX, sondern dass es total wichtig ist, auch solche Alltagsthemen aufzugreifen und einfach sich gegenseitig zu erzählen, wie ist es dann, Gemeinsamkeiten auch zu entdecken, auch Unterschiede natürlich, aber festzustellen, hups, die diversen Subkulturen sind über ganz, ganz weite Entfernungen ganz schön ähnlich.
Ja, wir reden ja nicht nur über Repression und auf die Fresse, sondern wir versuchen uns schon auch ein bisschen breiter aufzustellen. Ich halte es ja auch ein bisschen für fragwürdig, dass Journalisten immer über Journalisten und Repressionen gegen Journalisten sprechen. Also da muss man schon auch vorsichtig sein. Ist ein wichtiges Thema, aber darf auch nicht zu überrepräsentiert sein, weil wir uns halt selber verteidigen sozusagen. Und deswegen bedienen wir uns schon auch mal ein bisschen leichteren Themen. Also wenn es dann mal irgendwie vor der Weihnachtszeit, machen wir auch mal Witze über die verschiedenen Kulturen, Weihnachten zu begehen in Brasilien als auch hier. Oder wir haben dann eben auch Themen, wie zum Beispiel ein Kongress, der in Amsterdam stattgefunden hat, wo sich die brasilianische Expat-Community in Europa organisiert hat, um gegen den Putsch in Brasilien vorzugehen und für die Demokratie sich einzusetzen. Und das ist natürlich für ein brasilianischsprachiges Publikum dort sehr interessant, weil sie das eigentlich nicht mitbekommen. Und dann haben wir hier eben AktivistInnen vor Ort, die dort sind und darüber sprechen können. Und auch für eine deutsch- oder eine Brasilien-interessierte Szene in Deutschland ist das interessant, weil das auch Szenen sind von den Exil-Brasilianerinnen, die jetzt nicht unbedingt identisch sind mit dem mit der Mitgliedschaft von Cobra oder so, die halt viele aus dieser Soli-Bewegung kommen, die vielleicht auch vor 20, 30 Jahren ihren Höhepunkt hatte, auch zur Zeit einer Militärdiktatur in Brasilien noch. Und da gibt es dann auch Berührungspunkte und ich denke, da ist schon immer viel Interesse dran.
Ja, ich glaube, das ist heutzutage ein Thema, was man auch viel mehr nochmal mitdenken könnte und auch sollte, wie man das jetzt vor vielleicht 20 Jahren gemacht hat, dass migrantische Communities, Exil-Communities hier einen Alltag und ein Leben leben, über den für die Leute dort, sage ich jetzt mal, sei es in Lateinamerika oder Südostasien, einfach super interessant wäre, mehr zu erfahren und nicht immer nur so denken, wir brauchen Berichte aus, ich komme drauf zurück, dem sogenannten Trikont, sondern auch nochmal ganz, ganz anders denken, gerade in der heutigen Zeit. Ich denke, aus allen hat man auch Erfahrungen mitgenommen, die vielleicht auch mal irritierend waren. Erfahrungen, die man gemacht hat, jetzt wenn ich mich hier umgucke, weil man als Weißnase in diesem Kontext auch gearbeitet hat, in diesem solidarischen, internationalistischen Kontext. Meine letzte Frage an euch wäre, was hat das mit euch gemacht, diese Rolle zu haben? Habt ihr da damals Möglichkeiten gehabt, die zu reflektieren? Was habt ihr da gelernt, mitgenommen?
Also in den 90er waren das ein ganz großes Thema, wie gesagt, die Identitäten. Und auch im Interkonnexionsprojekt wurde das sehr viel thematisiert. Wer kommt woher? Wer sitzt an den Machthebeln? Wie sind die Strukturen und so weiter? Ja. Für mich ist die Gleichheit von Menschen wichtiger als diese Schubladisierung in wer ist was, wer ist Migrantin, wer ist so. Ich sehe das, ja, wie es ist, aber ich persönlich habe für mich entschlossen, dass ich auch diese Konzepte von Radical Whiteness und so für mich ablehne. Ich persönlich finde, ich bin Birgit. Ich treffe auf eine Carmen Lorena oder was weiß ich. Ich bin so geworden, sie ist so geworden und wir treffen uns und gucken, was Sache ist. So sehe ich das heute.
Also wenn ich auf die jetzt Sendungen in anderen Sprachen schaue, da ist sozusagen der Gruppenkoordinator, der Clemens, und da ist die Laura von der spanischen Redaktion und Cecilia und Beirus von der iranischen. Und da gibt es natürlich auch erstmal ein Machtgefälle. Also ich bin hier näher an dem Radio dran. Wir entscheiden, wofür wir jetzt, ob wir Kassettengeld oder sonst was, Sendeplätze und so weiter haben. Und da kommen Leute, die Radio machen wollen. Bestimmen wir, wissen wir besser, was sie dürfen, was nicht, was erlaubt ist, wo wir bestimmen, was richtig ist. Das ist eine Debatte, die wir wiederholt über die Jahrzehnte geführt haben. Und es ist wichtiger, da im Gespräch miteinander zu bleiben. Und da gibt es sehr viele Spannungen. Also ich glaube, es ist gerade erst mal 10 oder 12 Jahre her, da gab es einen richtigen Riss oder einen Bruch zwischen Betriebsgruppe und Sendungen in anderen Sprachen, wo ich denke, wo es um die Frage der Augenhöhe ging. Also sprechen beide Seiten miteinander? Geht es da auch um Macht? Wird die Macht zuerkannt? Das ist so ein Grundproblem. Wir sind ein fortschrittliches, demokratisches Projekt hier, aber begegnen wir uns wirklich auf Augenhöhe? Gestehen wir uns diese Hierarchien ein, die wir tatsächlich einfach auch haben? Was bedeutet basisdemokratisch? Wie realisieren wir das? Das ist unglaublich mühsam, super mühsam, aber das ist großartig, dass wir diese Konflikte dann auch versuchen zu lösen. Ich kann mich gut erinnern, wenn ich dann wollte, lass uns miteinander reden, dann kommt hier der Sozialpädagoge, der uns in ein Gespräch reindrücken will. Wir sind ein politisches linkes Projekt. Wir marschieren jetzt hier vorwärts. Wir haben gar keine Zeit hier jetzt uns aufzuhalten mit diesem Sozialgedöns. Also das sind Entwicklungsprozesse, die wir da miteinander machen, wo wir was über uns lernen und das hört sich jetzt ein bisschen sehr säuselig an, aber ich denke tatsächlich, das ist der richtige Weg.
Ja, ich erinnere mich noch ganz gut, als die beiden Brasilianerinnen Luisa und Livia dann hier auftauchten, haben wir relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich die beiden sind, die eine journalistische Ausbildung haben und wir halt die Quereinsteiger, Anthropologen und was auch immer von der Uni rumgeeiert sind, die hatten de facto viel mehr Plan von Journalismus. Dafür war ich jetzt halt mehr technisch interessiert oder sowas und unser Titel war halt freie Software, freie Radios, da hatte ich dann halt irgendwie dort einen Kenntnisvorsprung, aber in den anderen Bereichen waren die viel fitter wie ich und wir sind da auch viel eher, wir hatten da viel mehr Gemeinsamkeiten, wie du auch gesagt hast, also mit den beiden hatte ich viel mehr gemeinsam als mit meinen Eltern oder so, wenn man jetzt den Vergleich ziehen will. Wir sprechen ja beide, also wir hatten dieses Problem nicht von wegen, wir machen die Sendung und ihr strahlt sie aus, sondern wir gucken ja beides, was könnte ein Thema sein, was ist bei euch gerade, was brennt bei euch, was brennt bei uns und dann finden wir was gemeinsam und reden da gemeinsam drüber. Und ich würde sagen, so wenn man jetzt die Statistiken angucken würde, hatten wir sicherlich mehr Studiogäste in Brasilien, als wir es hier in Deutschland hatten.
Das bleibt auf alle Fälle ein spannendes Feld. Spannend bleibt auch, wie die Geschichte der freien Radios in der Welt in verschiedensten Ländern weitergeht. Die IZ3W wird ein Dossier dazu herausgeben, Freie Radios weltweit, vom Piratensender zum digitalen Brückenschlag. Das erscheint am 13. April. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und danke, dass ihr gekommen seid und euch die Zeit genommen habt.
Vielen Dank. Danke auch.
Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W.
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.